Deutschlandfunk Nova.
Dein Sonntag ist hier und nimmt euch jetzt mit ans Meer. Das hat mit meinem heutigen Gast zu tun, denn sie leitete Forschungsstationen auf den Malediven. Sie segelte 10.000 Kilometer von der Karibik bis ins Mittelmeer, um sich das Meer an sich mal anzuschauen, den Zustand, in dem es sich heute befindet, mit all dem Plastikmüll und den klimabedingten Veränderungen. Wir wollen von ihr wissen, wie sie es schaffen will, bitteschön, die Menschen für ein gesundes Meer zu begeistern. Frauke Bagusche, Meeresbiologin aus dem Saarland, hat aktuell das Buch Das blaue Wunder geschrieben. Ich freue mich sehr. Schönen guten Morgen.
Ja, hallo. Schönen guten Morgen.
Du und das Meer. Wie würdest du denn die Beziehung beschreiben?
Innig.
Das schon alles?
Innig und intensiv. Und ich würde behaupten, das Meer ist meine große Liebe.
Du hast das Buch über das Meer geschrieben. Du begeisterst dich in deinem Leben schon sehr lange für das Meer. Hast du denn das Gefühl gehabt, wir wissen da noch nicht genug? Oder warum kommt es jetzt zum Buch?
Ja, in der Tat wissen wir noch nicht genug darüber. Und das Buch habe ich geschrieben, um einfach meine Liebe zum Meer, meine Faszination zu vermitteln. Denn meine Erfahrung ist, wir schützen nur das, was wir kennen und was wir lieben. Mhm. Und das Meer braucht jetzt umso mehr unseren Schutz. Denn überlebt das Meer nicht, sterben wir halt auch aus.
Lass uns mal genau reingehen. Du vermittelst eben da ganz viel Wissen. Vieles, muss ich ehrlich sagen, wusste ich auch nicht. Zum Beispiel, dass das Meer über die Hälfte des Sauerstoffs, den wir einatmen, produziert.
Richtig, das wird von marinen Mikroalgen, dem sogenannten Phytoplankton, produziert. Also man sagt ungefähr 50-90%. Und das heißt, egal wo wir sind, ob wir jetzt in Köln sind, in Saarbrücken, in den Alpen oder in Usedom, wir atmen mit jedem zweiten Atemzug mindestens den Sauerstoff ein, den diese Mikroalgen für uns produzieren.
Und ist das auch das, was diesen typischen Meergeruch ausmacht?
Ungefähr. Also dieser Meergeruch wird von Algen produziert, also diesen Mikroalgen. Und wenn die absterben, vereinfacht erklärt, wird da ein Gas freigesetzt. Das Dimethylsulfid, DMS, nenne ich das jetzt mal ganz kurz. Mhm. Und dieses Gas in der Luft bringt uns diesen fischigen, algigen, salzigen Geruch.
Aha, okay. Und dann lass uns einen Moment beim Phytoplankton bleiben. Mhm. Wenn ich das richtig vernommen habe in deinem Buch, dann sagst du, dass es so eine Art Superfood ist. Also wenn wir einen Schluck Salz Wasser trinken, dann nehmen wir unglaublich Nahrhaftes zu uns.
Ja, sehr nahrhaft. Ungefähr, man sagt, bis einem Liter Meerwasser bis zu 10 Milliarden Virenpartikel, 1 Milliarde Bakterienzellen, ich glaube 10 Millionen Phytoplankton und 1000 Zooplankton. Also es wimmelt wirklich vor Leben in so einem Schluck Wasser. Und da braucht man jetzt auch, also ich sehe schon die Leute, das Gesicht zu verziehen. Das klingt jetzt erstmal nicht so nett, aber tatsächlich ist, wir nehmen ja auch diese Organismen in Form von Nahrungsergänzungsmitteln zu uns, zum Beispiel so Spirulina. Ja, das kennt man als kleine grüne Pellets, ja, die kann man in konzentrierter Form kaufen. Und das sind nichts anderes als gepresste Cyanobakterien. Und die haben halt, sind sehr reich an Vitaminen, an Antioxidantien und an essentiellen Aminosäuren. Also hochgradig gesund für uns.
Nimmst du dir manchmal vom Meer irgendwie eine Flasche mit? Ich meine, du lebst im Saarland, da ist man weit vom Meer entfernt.
Nee, das fängt relativ schnell an zu stinken. Das lasse ich dann.
Frauke Bagusche, Meeresbiologin über den Lebensraum, der durch den Klimawandel und die Verschmutzung ernsthaft in Gefahr ist. Frauke, ohne das Meer hätten wir nicht nur weniger Sauerstoff, wir hätten auch noch ein ganz anderes Problem mit dem Klimawandel, denn das Meer schluckt in der Tat eine ganze Menge Kohlendioxid. Wie macht's das?
Mehrere Sachen. Also Kohlendioxid ist ja ein Gas und dieses Gas reagiert unglaublich gut mit Meerwasser. Und seit der zweiten Hälfte des 18. Jahrhunderts haben die Ozeane bis ungefähr 30% des CO2s, vom Menschen verursachten CO2s, geschluckt. Also das wird vom Meer aufgenommen auf verschiedene Art und Weise. Primär über Druckunterschiede zwischen Atmosphäre und Meer. Mhm. Aber dann kann man sich natürlich auch die Organismen im Meer vorstellen. Die bestehen ja auch aus Kohlenstoff. Und eine Alge ist nichts anderes als eine Pflanze an Land. Ja? Und die wandeln das CO2 photosynthetisch in Zucker und Sauerstoff um. Mhm. Und dabei wachsen und vermehren die sich. Und je mehr Algen es gibt, desto mehr CO2 kann dann wieder aufgenommen werden und gebunden werden. Und so transportieren die, wenn sie zum Beispiel absterben, die Algen auch dieses gebundene CO2 in tiefere Ozeanschichten.
Das heißt, das Meer kann unendlich weiter so klimaschädliches CO2 aufnehmen, ja?
Nein, das heißt es leider nicht. Und wir sind, das Meer hat nur eine begrenzte Pufferkapazität. Und wir spüren jetzt auch schon, dass das Meer nicht unendlich CO2 aufnehmen kann. Das Meer versauert nämlich. Also je mehr CO2 gelöst wird im Wasser, desto saurer wird der pH-Wert in den Ozeanen. Und das passiert jetzt und das nennt sich Ozeanversauerung.
Dieses Phytoplankton hat noch eine andere tolle Eigenschaft, denn es hat seinen eigenen Sonnenschutz.
Ja, das ist in der Tat faszinierend, oder? Ja,
wie geht das?
Das kann man sich einfach so vorstellen, so ein, die schwitzen. Ja? Also wenn Phytoplankton Hitzestress ausgesetzt ist, durch Strahlung und ultraviolettes Licht, und dann fangen die an zu schwitzen oder abzusterben. Und da wird auch wieder über eine Reaktion dieses Dimethylsulfid, das DMS, frei, steigt in die Luft, dieses Gas. Ja, und das wird zersetzt und bildet einen Wolkenkeim. Also es wird zersetzt zu Sulfat und bildet einen Wolkenkeim, in dem dieses Sulfat Wassertröpfchen anzieht. Und das heißt eigentlich, Phytoplankton stellt sich seinen eigenen Sonnenschutz her, indem es Wolken bildet.
Unglaublich.
Ja, ist faszinierend.
Jetzt ist das Meer natürlich, sollte optimalerweise nicht zu viele Algen haben und natürlich auch nicht zu viele Fische oder nicht zu viele von einer Sorte. Also ein ökologisches Gleichgewicht. Aber wenn ich das richtig verstehe, in deinem Buch, dann passiert es nicht immer. Es kann sein, dass eine Population überhand nimmt oder dass zum Beispiel was überfischt wird. Kannst du mal Beispiele nennen von, sagen wir mal, zu viel Population oder zu wenig?
Mhm. Ein Beispiel findet in Japan in neuer Regelmäßigkeit statt. Dort gibt es Quallen, die Nomura-Quallen. Und das sind wirkliche Giganten der Meere. Ja? Die können einen Schirm bis zu 2 Metern haben und Nassgewicht von 200 Kilogramm erreichen. So, und wenn die sich explosionsartig vermehren, weil deren Fressfeinde fehlen, wie zum Beispiel Schildkröten, die in Netzen landen und deren Eier gesammelt und gegessen werden, dann explodieren die Populationen dieser Tiere und zerreißen dort den Fischern zum Beispiel die Netze. Und man sagt ungefähr, seit Anfang der 2000er Jahre haben wir mindestens also eine Quallen-Nomura-Blüte pro Jahr, während es davor circa nur alle 40 Jahre stattgefunden hat. Also die Menschen leiden unter dem, was wir Menschen eigentlich selber geschaffen haben.
Unterwasserblumen werden sie eigentlich fälschlicherweise immer genannt, sind nämlich in Wirklichkeit Tiere, Korallen. Gibt ganz verschiedene Arten dort, leben fast in allen Meeren dieser Erde. Aber diese Korallen sind bedroht durch den Klimawandel, die Luftverschmutzung und durch die Netze der Fischer, wie uns die Meeresbiologin Frauke Baguscher ja jetzt gerade schon erklärt hat. Sie hat ein Buch über die Unterwasserwelt geschrieben. Es nennt sich Das blaue Wunder. Frauke, und darin lese ich auch, dass es ganz schön laut zugeht in den Korallen und den Korallenriffen, weil vor allem die Fische dort Krach machen. Also Fische sind gar nicht stumm, oder wie?
Ja, da geht's wirklich so laut zu wie in einer Großstadt. Ein Korallenriff kann man wirklich prima mit einer großen Stadt vergleichen, ja, wie Köln oder Frankfurt. Und wenn man genau hinhört, kann man Fische, gerade die Korallenfische, hören. Die grunzen, die quaken, brüllen, klicken oder auch fauchen.
Ja.
Ich bin auch selbst schon wirklich von angegrunzt worden und angefaucht worden.
Aber hört man das, wenn man da taucht?
Ja. Absolut, das ist wirklich gut hörbar.
Okay. Wir wollen jetzt nicht sagen, welcher Fisch grunzt, weil das wäre ziemlich degradierend für den Fisch an dieser Stelle. Aber es gibt einen Fisch, der sich sehr beliebt macht da unten, nämlich die Putzerfische.
Oh ja, tatsächlich, ich habe ja gesagt, ein Korallenriff ähnelt einer Großstadt und auch dort gibt es ein funktionierendes Gesundheitssystem. Und die Doktoren sind jetzt tatsächlich nicht die Doktorfische, denn die haben keine heilende Funktion unter Wasser, nehmen unter anderem diese kleinen Putzerfische ein, wie der Blaustreifen-Putzer-Lippfisch. Ja? Mhm. Und die wohnen oder die leben an einem prominenten Korallenblock zum Beispiel und haben dort eine Putzerstation eingerichtet. Und dort warten die auf Kundschaft. Und die Kundschaft steht wirklich Schlange. Es kann ein großer Mantarochen sein, eine Schildkröte oder ein Fisch. Und die warten geduldig darauf, dass sie dran sind. Und da werden dann Parasiten entfernt, aus den Kiemen, aus dem Maul, Wundränder weggefressen. Und die sind wirklich sehr, sehr wichtig für die Gesundheit, für eines vitalen Korallenriffs.
Aber nicht nur für die Fische gibt es Medizin da unten. Nee, jede Menge Medizin, die man in Arzneimitteln nutzen kann. Für den Menschen liegt ja auch dort im Meer, ne?
Ja, das stimmt. Das wissen nicht so viele. Das ist wirklich eine reiche Fundgrube an bioaktiven Substanzen. Ja, man findet dort wirklich pharmazeutisch aktive Substanzen und hat auch schon Substanzen gefunden, die gegen Krebs, HIV und Arthritis helfen können.
Der Riffbarsch, lese ich in deinem Buch, oder auch der schwarze Georg, wie man ihn liebevoll nennt, legt kleine Gärten an und pflegt sie auch. Sag mal, Frauke, heißt es wirklich, der jätet da Unkraut?
Ja, das tut er wirklich. Es gibt einen kleinen Riffbarsch, der hat auch einen wunderschönen Namen, der Schwarze Georg. Der legt richtige Monokulturen an von einer bestimmten Fadenalgenart. Denn das ist die eine der wenigen Algenarten, die er verdauen kann. Mhm. Und da zupft er auch Unkraut, damit seine Fadenalgen ungestört wachsen können. Und er zupft nicht nur Unkraut, der verscheucht auch grasende Schnecken, indem er die ins Maul nimmt und weit weg von seinem Garten wieder fallen lässt und verscheucht andere Fische.
Es gibt auch ganz erstaunliche Jagdgemeinschaften da unter Wasser. Hast du herausgefunden, zum Beispiel die von dem kleinen Zackenbarsch und der riesigen bis zu 3 Meter langen Muräne. Wie läuft das ab bei denen?
Die arbeiten zusammen, tatsächlich. Die bilden eine Jagdgemeinschaft. Kommt der Zackenbarsch nicht in eine Riffspalte, wo sich seine zukünftige Beute versteckt hat, dann schwimmt er zu einer Muräne. Und Muränen sind ja eigentlich nachtaktiv. Der Zackenbarsch ist tagaktiv und bittet sie, indem er ein kleines Tänzchen aufführt, um ihre Hilfe. Ne? Der fragt nicht jede Muräne, sondern nur die Muränen, wo er schon vorher weiß, Mensch, die hat mir schon mal geholfen. Ne? Mhm. Und dann, wenn sie gewillt ist, aus ihrem Schlaf zu erwachen, dann kommt sie mit und jagt. Und dann zeigt der Zackenbarsch sich auf den Kopf stellend auf diese Riffspalte. Und daraufhin schwimmt dann die Muräne in diese Riffspalte und stöbert den kleinen Fisch dort auf. Wenn sie ihn vorher bekommt, hat sie eine Mahlzeit bekommen, schwimmt der Fisch aus der Riffspalte raus ins freie Wasser, ist der Zackenbarsch dran. Und so arbeiten die zusammen.
Da kann man ja nur hoffen, dass das Team ausgewogen agiert und, ja, und nicht einer dann hungert unter Wasser irgendwann.
Ja, aber offenbar ist es ein gutes System und es funktioniert.
Was auch noch erstaunlich ist, Fische können in der Tat das Geschlecht wechseln, oder?
Ja, in der Tat. Sehr viele Arten können das. Und das bekannteste Beispiel ist wohl der Nemo, also ein Clownfisch. Nemos beginnen ihr Leben als Männchen und wandeln sich später zu einem geschlechtsfähigen Weibchen um.
Jetzt müssen wir mal über die Seeotter sprechen. Frauke, würdest du den Geschlechtsakt, den Seeotter betreiben, als besonders harmonisch und ausgeglichen bezeichnen?
Nee, wohl kaum.
Okay. Was passiert da genau?
Also Seeotter, muss man wissen, haben ein sehr weiches Fell, sehr rutschig. Ja? Mhm. Und der Akt findet wirklich Nase an Nase statt. Und da das Fell so rutschig ist, verbeißen die Ottermännchen sich oft im Gesicht der Weibchen. Da fehlt dann leider auch manchmal eine Nase. Und weil dieser Akt auch einfach nicht so schön für die Weibchen ist, wehren die sich natürlich. Und um die Weibchen gefügig zu machen, werden die ganz gerne vom Männchen unter Wasser gedrückt, also quasi gewaterboardet und überleben auch ab und zu den Sexualakt nicht.
Das ist ganz schön martialisch, wie es dazugeht, aber es gibt ja auch Beispiele von Pinguinen, wo man schon mal was von Prostitution gehört hat, ne?
Ja, bei den Adelie-Pinguinen zum Beispiel, die leben als Partnergemeinschaft und da gibt es natürlich auch Männchen, die kein Weibchen abbekommen haben für die Saison. Ja? Mhm. Und die leben dann am Rande der Pinguin-Gesellschaft und das wissen auch die Weibchen und die müssen natürlich Steinchen suchen, um ihr Nest aufzutürmen, um es gegen Schmelzwasser und Eis zu schützen. Ja, und da sind wirklich die Steinchen die heißeste Währung am Südpol, quasi die Bitcoins. Und die Weibchen gehen Konflikten aus dem Weg und klauen dann halt nicht unbedingt die Steinchen des Nachbarnestes, sondern die wissen, hey, am Rande der Pinguingesellschaft gibt es die Junggesellen. Da watscheln wir mal hin. Und Junggesellen sind natürlich nicht untätig und auch nicht dumm. Die sammeln Steinchen an und haben manchmal ganze Steinchenburgen. Die Weibchen kommen dann zu den Junggesellen, bezirzen die mit einem Tanz. Der Sexualakt wird vollzogen und als Dank klauen die Weibchen sich dann ein Steinchen.
Lass uns bei diesem Themenkomplex bleiben. Du beschreibst auch noch Tiere, deren Penis ja bis zu 10-mal die eigene Körperlänge überschreitet, sogenannte Seepocken. Was hat's damit auf sich?
Also Seepocken kennt man vielleicht als Aufwuchs auf Buckelwalen zum Beispiel. Sehen aus wie Warzen, ja, also nicht sehr schön. Die sind natürlich immobil. Ja, die einmal festkalzifiziert am Grund, ob das auf einem Stein ist oder auf einem Tier, können die natürlich sich nicht aktiv auf Partnersuche begeben. Ne? Und da hat sich die Natur wieder was Hervorragendes ausgedacht, nämlich einen sehr langen Penis, um dann halt die anderen Seepocken, die in der Nähe als Aufwuchs sitzen, zu begatten.
Frauke, was man mittlerweile ja weiß, den Riesenkalmar, den scheint es ja tatsächlich zu geben. Was gibt's noch da unten in der Tiefsee?
Also andere skurrile Tiere, von denen man weiß, dass es sie gibt, ist eine Riesenassel zum Beispiel. Die ist ziemlich vergleichbar mit einer Assel, die man so im Keller hat und sieht eigentlich aus wie ein Alien aus dem Film Men in Black. Die können bis zu 1,7 Kilogramm schwer werden und ungefähr, sagen wir, 70 Zentimeter Körpergröße erreichen. Aber das skurrilste Tier, muss ich sagen, ist für mich der Glaskopffisch.
Was ist das?
Das ist tatsächlich ein Fisch, der hat einen Kopf aus Glas, also nicht aus Glas selber, sondern aus Gelatine. Und die Augen des Fisches liegen nicht auf dem Körper, wie bei uns zum Beispiel, sondern im Körper in Schalen. Wer sich mit Harry Potter auskennt, ja, da gibt es ja diesen Auroren Alistair Mad-Eye Moody und der hat ja so rotierende Augen. Mhm. Und um Beute oder auch Fressfeinde Fressfeinde zu finden, rotieren die Augen in diesen Halbschalen im Kopf hin und her und er kann wirklich aus der Decke seines Kopfes rausgucken.
Das klingt ganz schön dunkel und düster. Irgendwie würdest du dich da runtertrauen mal, wenn es möglich wäre für den Menschen, so weit in die Tiefsee reinzutauchen?
Absolut.
Ja? Ja. Ich finde, was du wirklich sehr toll schaffst mit diesem Buch, ist, dass man das Gefühl hat, Mensch, der Zackenbarsch, den kennt man irgendwie. Der wirkt auf einmal so ganz echt. Das nehme ich mal an, dass das eben dein Interesse an diesen Tieren und an dieser Welt ist. Was würdest du sagen, was dir so das wichtige Anliegen mit dem Buch ist?
Naja, ich möchte einfach die Menschen erreichen und ich möchte den Menschen das Meer verständlich erklären, nicht in Wissenschaftsdeutsch, ja. So erklären, dass sie vielleicht Parallelen zu ihrem eigenen Leben ziehen können. Und dann erweckt man ja auch Liebe und Faszination für einen Lebensraum, der einfach unseren Schutz braucht.
Lass uns über die Gefahren für das Meer und für die Bewohnerinnen und Bewohner dort sprechen. Gefahren wie zum Beispiel Plastikmüll. Nochmal auf den Punkt gebracht. Hast du recherchiert, wie viele Tonnen da drin landen?
Also man sagt ungefähr eine Müllwagenladung pro Minute. Das sind bis zu knapp 13 Millionen Tonnen Plastikmüll.
Was dann passiert, ist natürlich, dass so Lebewesen, über die wir vorhin schon gesprochen haben, die zum Beispiel die Meeresschildkröte, das Plastik fressen. Und wie geht's dann weiter?
Also oft genug sterben die Tiere leider daran, weil sie es auch nicht hochwürgen können. Und dann gibt es Entzündungen in der Bauchgegend oder Verletzungen oder sie verhungern einfach bei vollem Magen. Und gerade für Meeresschildkröten sind die sogenannten Geisternetze auch ein ganz, ganz großes Problem.
Was sind die Geisternetze?
Das sind Netze, die sich losgerissen haben, sind Fischernetze, die sich losgerissen haben oder auch einfach nicht richtig entsorgt wurden. Und die treiben dann durch die Meere, die schwimmen dann wie Geister durch die Meere. Wobei ich nicht weiß, ob es deswegen Geisternetz heißt oder weil sie einfach auch Geister bilden, weil die Tiere, die sich darin verheddern, und es sind können eine Million Seevögel im Jahr sein, die sterben an Plastik, es können Haie sein, Delfine, Seehunde, die verenden wirklich jämmerlich in diesen Netzen.
Du hast selbst mit Umweltschützern und Surfern die Initiative Aquapower Expedition ins Leben gerufen, um auf Plastikmüll im Nordatlantik aufmerksam zu machen. Ihr seid da rumgesegelt und habt überall Wasserproben voller Mikroplastik entnommen. Was passiert, wenn die Tiere, wie zum Beispiel Wale, die dort leben, dieses Wasser aufnehmen?
Man nimmt an, dass dieses Mikroplastik, Buckelwale zum Beispiel sind ja Planktonfresser, sehr viel Mikroplastik oder Plastik aufnehmen und dort Giftstoffe freigesetzt werden. Das kann tatsächlich dazu führen, dass die Muttermilch von säugenden Kühen vergiftet wird und daraufhin die Kälber sterben.
Was können wir tun, um die Meere mit den Bewohnern zu schonen?
Um Mikroplastik zu vermeiden, ist es sehr sinnvoll, darauf zu achten, welche Kosmetik man zum Beispiel benutzt oder aus welchen Materialien unsere Kleidung besteht. Polyester und Acryl ist natürlich Plastik und landet mit dem Waschwasser gerne in der Umwelt. Also ich würde mir wünschen, dass wir Menschen bewusster mit dem Meer umgehen und uns bewusst machen, dass unser Überleben von dem Überleben des Meeres abhängt. Ob das jetzt klimafreundlicheres Leben ist, also weniger CO2 produzieren oder auf Plastik verzichten.
Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Jeden Sonntag ab 8 Uhr.
Mehr auf deutschlandfunknova.de.